eine der Sachen, die unbedingt notwendig ist, ist, dass wir lernen, auch zu scheitern, aber schnell zu scheitern.
Willkommen im InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espace Lab. Heute habe ich zu Gast Roberto Cirillo, meinen CEO, CEO der Schweizerischen Post. Lieber Roberto, willkommen beim InnoPodcast.
Freut mich sehr, dabei zu sein.
Zu dir. Deine Eltern stammen aus Neapel. Du bist in Zürich geboren. Du bist im Tessin, also im Süden der Schweiz, aufgewachsen. Bist verheiratet, lebst im Großraum Zürich. Du warst, das hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, unter anderem, also im Studium in der Schweiz, aber unter anderem auch in den USA, in Utah. Sehr spannende Zeit. Du hast 8 Jahre lang bei McKinsey, unter anderem dort als Associate Principal, bist dann anschließend zu Sodexo, einem börsenkotierten Unternehmen für Catering und Facility Management. Das habe ich mal recherchiert. Dort warst du CEO des Konzerns, CEO in Frankreich. Du bist dann mit deiner Frau nach London gezogen und warst dort Group Chief Executive bei Otebra Eye Healthcare, also einer auf Augenoperationen spezialisierten Spitalkette. Und vor etwas mehr als einem Jahr bist du wieder in die Schweiz gezogen und bist nun CEO der Schweizerischen Post. Was noch sollte man über Roberto Cirillo wissen?
Ja, nicht viel, hast du wirklich sehr vieles schon erzählt. Vielleicht, dass ich besonders gerne reise, nicht nur für die Arbeit, sondern auch privat.
Und, wo warst du das letzte Mal?
Das letzte Mal waren wir? Kurz vor dem Lockdown waren wir im Indischen Ozean. Aber die letzte echte Reise war es in Borneo.
Sehr schön. Ende vorletzten Jahres hat sich der Verwaltungsrat entschieden für dich. Keine berufliche Vorerfahrung im Brief- und Paketlogistik, keine Erfahrung im öffentlichen Personennahverkehr, im Banking, also den großen Vorteil, nicht betriebsblind. Wie haben eigentlich so deine anderen Peers, deine Kollegen, ehemalige Arbeitskollegen, wie haben die eigentlich darauf reagiert?
Ja, am Anfang war es natürlich seitens vieler Leute die Frage, ja, wieso kommst du aus der Schweiz in die Schweiz zurück mit allen Möglichkeiten, die um die Welt herum gibt und gerade in einen staatsnahen Betrieb. Die Frage habe ich einige Mal gekriegt von vielen ehemaligen Kollegen und Bekannten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, für mich die Gelegenheit, nach so vielen Jahren zurückzukommen und einen Beitrag auch hier in der Schweiz zu leisten mit meiner Arbeit, war für mich eine der Grundmotivationen, bei der Schweizerischen Post zu arbeiten und dieses Angebot anzunehmen. Und es gab eine Einarbeitungsphase, die hat paar Monaten gedauert, aber ich muss auch sagen, die ersten Kollegen, also CEOs von anderen Postgesellschaften in Europa, haben sehr positiv darauf reagiert und ich muss sagen, auch vom Kenntnis her, es hat nicht lange gedauert, bis ich ein gewisses Gefühl gekriegt habe, um was es geht bei diesem Business. Vielleicht auch, weil ich mein ganzes Leben mit Dienstleistungsunternehmen gearbeitet habe. Das ist das, was eigentlich der Post mit meiner vorherigen Erfahrung verbindet. Ich habe bei Sodexo habe ich auch 45.000 Leute geführt, direkt in Frankreich. Wir waren 450.000 um die Welt. Wir haben eine Transformation von einem Dienstleistungsunternehmen mit vielen Menschen. Und das ist genauso wie die Post bei einer Optegra Gesundheitswesen. Es geht um Dienstleistungen. Das heißt, den roten Faden hier ist für mich mindestens Dienstleistungsunternehmen mit vielen Menschen.
Wir werden heute mal darüber sprechen, in welcher Situation sich die Post befindet, wie die neue Strategie, die du mit deinen Kollegen vor etwa 5 Wochen bekannt gegeben hast, wie die erarbeitet wurde, was die Leitlinien, die Ziele dieser Strategie sind. Vielleicht bevor wir dazu kommen, so im Kern, in a nutshell, was ist die neue Strategie?
Wir werden daran arbeiten, dass die Post auch in 2030 relevant ist für die Schweiz, für die Schweizer Volkswirtschaft, für die Bevölkerung, für unsere Kunden. Um diese Relevanz zu sichern, müssen wir die veränderten Bedürfnisse in der logistischen und Kommunikationsmärkte, die sind die zwei Hauptmärkte, in denen wir aktiv sind, müssen wir uns an diese Bedürfnisse anpassen. Und die Strategie zielt darauf, genau das zu machen. Wir fokalisieren unsere Investitionen, wir investieren viel, aber fokalisiert in diese, vor allem in diese zwei Bereiche und begleiten die Transformation von einem Unternehmen und Institutionen, die sehr stark von der Brief abhängig gewesen ist und eigentlich gegründet worden ist als ein Unternehmen, der Briefe transportiert, zu einem Logistiker für die Schweizer Vorwirtschaft auf der einen Seite. Und auf der anderen aber investieren wir auch signifikant, um der Grund, der Kern, die Raison d'être der Post, das heißt nicht den Transport als solches, sondern das Briefgeheimnis, die Fähigkeit, sicher, zuverlässig und vertraulich eine Information von A nach B zu transportieren. Das ist der Grund, wieso eine Post gibt. Nicht die logistische Leistung, sondern die Sicherheit, die Vertraulichkeit und die Effizienz, dass diese im 21. Jahrhundert im digitalen Zeitalter übertragen wird. Und deswegen die Schaffung in der Strategie von einem digitalen Kommunikationsservices-Bereich.
Du hast es gerade so ein bisschen leicht schon angekratzt. Was für Verhaltensänderungen bei Menschen, vielleicht aber auch auf der technologischen Ebene, welche Trends siehst du, wo du sagst, das sind eigentlich so die Treiber der neuen Strategie, das sind eigentlich die, wo wir immer wieder ein Auge drauf werfen müssen?
Es gibt grundsätzlich zwei Elemente, ein positiven und ein Element, der uns extrem beeinflusst. Auf der einen Seite die Digitalisierung der Aktivitäten führt dazu, dass die physische Transport von Informationen, also gebunden, papiergebunden Transport von Informationen, rasant zurückgeht. Und das ist unser historischen Core-Business. Das geht zurück. Früher 3-4% pro Jahr, jetzt schon mal 5,5% pro Jahr. Und das müssen wir berücksichtigen, weil das ist der Kern, auf dem wir aufgebaut worden sind historisch. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir ein neues Kern aufbauen. Das ist der negative Trend, den wir entgegenwirken müssen. Aber den Trend als solche wird weitergehen, den werden wir nicht drehen. Auf der anderen Seite, die positive Seite der Digitalisierung, ist das alles das, was aus der Logistik dann entsteht. Also mit den E-Commerce. Und dort gibt es einen wahnsinnigen Zunahmen der Mengen, die transportiert werden müssen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Es gibt auch neue Dienstleistungen, die in der letzten Meile entstehen. Alles das wird durch diese digitale Wirtschaft auch enabled. Und dort sind die großen Opportunitäten für die Post als Logistiker, sich für den 21. Jahrhundert aufzustellen.
Also jetzt vereinfacht und sehr verkürzt mit meinen eigenen Worten. Wir haben einerseits die Feststellung, nämlich dass die papiergebundene Logistik, die geht Step by Step zurück. Und wir müssen schauen, dass wir nicht immer mehr in Papierlogistik reinvestieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das, was mit Stichwort E-Commerce zusammenhängt, also das, was man online verkaufen kann und das im Hintergrund, dass das, was ich bestelle, dann bei mir landet, dass wir da investieren und schauen, dass wir da die Nummer eins sind und Nummer eins bleiben.
Das ist korrekt, obwohl es geht nicht nur um E-Commerce, sondern mehr und mehr ist die Post auch eine Logistikunternehmen zwischen Unternehmen. Das heißt, ein Teil unserer Leistungen passiert nicht mehr nur zwischen Unternehmen und Endconsumer, sondern zwischen Unternehmen in der Value Chain, diese Industrien, die wir bedienen. Das ist mal ein Teil. Und der zweite Teil ist, dass die Grenze zwischen das, was ein Paket ist und das, was einen großen Brief und das, was eine kleine Ware und eine große Ware ist, diese Grenze verschmilzt. Ja. Und zwar wirklich sehr, sehr schnell. Mit den Amazons dieser Welt kann man gleichzeitig ein paar Brillen und ein Häuschen für den Garten bestellen. Und als Konsument klickt man auf den Buy und dann erwartet man, dass diese Sachen nach Hause kommen. Von einer logistischen Perspektive aber sind diese zwei sehr unterschiedliche Prozesse. Und die einheitlich für den Kunden zu gestalten und gleichzeitig aber die Effizienz ins System zu haben, sie richtig und wettbewerbsfähig zu erbringen, das ist eine große Herausforderung, die wir uns stellen werden.
Okay, wir werden dazu noch kommen. Vielleicht ein bisschen zurück auf den Anfang. Put yourself in Roberta's shoes. Wenn man durch deine Augen schaut, wie hast du eigentlich die Post wahrgenommen, als du hier angefangen hast?
Sehr effizient, sehr innovativ, viel jünger, als ich jemals gedacht hätte. Eigentlich ein recht modernes Unternehmen und im Nachhinein muss ich auch sagen, ja, es hätte auch nicht viel anders sein können, wenn die Post tatsächlich so erfolgreich über die letzten Jahre gearbeitet hat, wenn die Post eigentlich so gute Resultate nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem in der Qualität der Dienstleistungen, die wir erbracht haben. Also ich sage immer, diesen Titel der beste Postenwert, den wir jetzt schon dreimal in den letzten 3 Jahren gekriegt haben, ist nicht einfach so ein Marketing-Gag, sondern es wird bis ins letzten Detail gemessen, was sind unsere Leistungen und dann verglichen weltweit. Und egal, ob das die Nummer 1, 2 oder 3, aber wir sind sicher als kleines Land mit einer kleinen Fläche, sind wir eigentlich ganz vorne bei den ganz Großen und das ist schon ziemlich bewertenswert. Das konnte nur durch einen innovativen, jungen, effizienten Unternehmen erbracht werden, so eine Leistung.
Du hast gerade erwähnt, woran hast du erkannt, dass die Post innovativ ist?
Also es ist wirklich so, dass es ist nicht möglich, ganz vorne zu sein, ohne innovativ gewesen zu sein. Und wir nehmen auch im Kerngeschäft Briefe, eben diesen alten Geschäft, oder? Da kommen fast alle Postunternehmen der Welt, werden von unseren technologischen Partnern in die Schweiz gebracht, um zu sehen, wie wir die Prozesse, was für Technologie wir anwenden. Die neuen Zentren, die wir gebaut haben für die Paketlogistik, die sind wirklich ein Juwel von einem technologischen Standpunkt. Und wenn man mit unseren Lieferanten, Technologiepartnern spricht, dann weiß man, dass sie unsere Anforderungen, unsere Prozesse verwenden, um ihre eigenen Produkte zu verbessern, um wirklich ganz vorne am Markt zu sein. Und das ist schon mal im Kerngeschäft. Wenn man dann dazu nimmt, das, was wir für die Zukunft der Logistik machen, sei es in der autonomen Bereich. Wir sind das erste Unternehmen gewesen, der eine Lizenz gehabt hat, um Drohnen zu fliegen, weltweit, von der kleinen Schweiz, oder? Hätte man nicht unbedingt erwartet, wenn man die weltweite Wettbewerbs anschaut. Das heißt, es gibt viele Elemente, die zeigen, dass die Post sehr innovativ ist. Die Herausforderung für die Zukunft ist, dass wir müssen dafür sorgen, dass diese Innovation auch sehr schnell und in Scale an der Bevölkerung und an unsere Kunden kommt.
Dazu werden wir gleich mal kommen. Es gibt so bei mir Tage, da hängt sich ein Meeting nach dem anderen. Und dann sitzt man da und stimmt sich über Dinge und Themen ab. Und dann gibt es aber auch nochmal gefühlt jedes Mal den Tagesordnungspunkt, mit wem müssen wir das auch noch abstimmen und mit denen auch noch Meetings finden, um das auch noch mit denen abzustimmen. Und ich sitze da manchmal und denke mir so, okay, ich glaube, das ist das, was gemeinhin als Corporate Wahnsinn bezeichnet wird. Hast du das manchmal auch?
Ja, definitiv. Das ist eine der Entwicklungen, die wir jetzt versuchen entgegenzuwirken mit der neuen Strategie, indem wir über die klare Verantwortlichkeiten in bestimmten Bereichen, aber auch viel mehr dann Entscheidungsfreiheit anbieten. Es sind Tage tatsächlich, wo man sich fragt, habe ich was produziert, das wirklich für den Endkunden relevant ist. Aber es gibt auch sehr viele Tage, wo es das ganz klar so ist, wenn man sieht, wie viele Kunden sehr stark ihre eigenen Aktivitäten auf unsere Dienstleistungen basieren. Also ja, es gibt alles.
Ich weiß nicht, ob ich beruhigt sein soll, dass es bei dir auch ähnlich ist, aber zumindest ist das schon mal ein ehrlicher Einblick. Wir hatten vor ein paar Wochen, das war tatsächlich in dieser Corona-Lockdown, da haben Alex Glanzmann, der CFO der Post, und du die finanzielle Situation und den Jahresbericht vom letzten Jahr, die Zahlen bekannt gegeben. Jetzt mal in deinen Worten, vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Corona-Pandemie, Wie schaut denn die finanzielle Situation der Post aus?
Die Post ist ein gesundes Unternehmen. Wir haben eine sehr gute Bilanz. Wir haben in der jetzigen Situation die Mittel aus eigener Kraft, diese Transformation für die Zukunft zu schaffen. Aber es ist ganz klar, dass die Herausforderungen, die wir haben, auch sehr groß sind und den Handlungsdruck sehr hoch ist. Das heißt, wir haben immer noch eine gute Ausgangslage. Diese Ausgangslage wird aber nicht so bleiben, wenn wir 5 Jahre warten. Und das heißt, für mich, es war notwendig, so schnell wie möglich diese Strategie zu entwickeln, sie freigeben zu lassen vom Verwaltungsrat, die Abstimmung, die wir mit dem Eigner gehabt haben über die erste Hälfte des Jahres, sodass wir dann die kommunizieren konnten und schon mal am 1.1.21 damit anfangen können.
Okay, du hast es gerade besprochen, dass wenn man, dass wir die Transformation, all die Investitionen, den Umbau aus eigenen Mitteln finanzieren können, also ohne Gelder vom des Bundes oder aus anderen Quellen, dass wir das alles hinbekommen. Was würde passieren, wenn wir einfach nichts tun und das Business as usual einfach so weitergeht?
Das ist ein Szenario, in dem wir letzten Sommer auch studiert haben. Es war wichtig zu zeigen, wenn sowohl die Strategie gleich bleibt, wie auch die Rahmenbedingungen, zum Beispiel die gesetzliche Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, wie auch die exogenen Faktoren, also die Megatrends, die von uns nicht beeinflusst werden können, wie zum Beispiel eben die Digitalisierung, den demografischen Trends und so weiter und so fort. Wenn diese drei Elemente gleich bleiben, was passiert mit der Post? Und dann haben wir zeigen können, durch eine ziemlich vertiefte Arbeit, dass die Post ihre Eigenwirtschaftlichkeit in einem Zeithorizont zwischen 2024 und 2027, also in den nächsten 5 bis 10 Jahren, verlieren würden. Das würde heißen, wir können die Grundversorgung nicht aus eigenen Taschen sicherstellen, aber es würde auch heißen, wir könnten auch die Relevanz der Post für die Volkswirtschaft, für das Land auch nicht mehr garantieren. Und das ist ein Szenario, den wir absolut vermeiden wollen. Dementsprechend dann die Strategie, die wir entwickelt haben, um wieder in Richtung Wachstum, profitables Wachstum zu gehen.
Die neue Strategieperiode, die beginnt ab nächstem Jahr, also 2021 bis 2024. Du warst ja bei McKinsey und hast ja dort bestimmt eine Reihe von strategischen Projekten begleitet. Wie fängt man eigentlich an, wenn man so eine Strategie sich erarbeiten möchte?
Es sind für mich immer 2 oder 3 Komponenten, wofür man sorgen muss am Anfang. Einerseits in einem so komplexen Stakeholder-Umfeld, es ist ganz wichtig, dass die Faktenlage klar ist. Und die Faktenlage kann enorm groß werden und enorm kompliziert werden. Man muss in der Lage sein, relativ knapp und klar die wesentlichen Elemente, die Entscheidungsfindung dann definieren, so schnell wie möglich auf dem Tisch zu haben. Das ist eine große Arbeit, also faktenbasiert eine strategische Entscheidung zu treffen, muss man zuerst mal die Fakten sicher arbeiten. Und das war etwas, das wir letztes Jahr gemacht haben, eine Gesamtschau sich zu verschaffen, um die Faktenlagen, eine gemeinsame Faktenlage für die Entscheidungsfindung. Zweiter Punkt, natürlich muss man die kulturellen Aspekte und die Entwicklung des Unternehmens gut verstanden haben. Diesen bekannten Spruch, Culture eats strategy for breakfast, ist nicht falsch, im Gegenteil. Es ist ganz klar, dass Business, Unternehmen sind Menschen. Und Menschen sind getrieben von ihren Werten, von ihrer Kultur, viel mehr als nur von Geld oder von strategischen oder rationalen Entscheidungen. Es ist eine Kultur, es ist eine Art, wie man die Sachen macht und die muss berücksichtigt werden. Und um sie zu berücksichtigen, muss man sie verstehen. Und deswegen muss man ziemlich viel Zeit dort verbringen, wo diese Kultur gelebt wird und sie wirklich sich materialisiert. Das habe ich auch gemacht.
Wie hast du das gemacht, diese
Kultur erschlossen? Ich habe einen großen Teil meiner Zeit da draußen verbracht, also nicht hier im Hauptsitz der Post, sondern in den Hunderte von Standorten, die wir durch die Schweiz haben, bei Tausenden von Mitarbeitern, die wir draußen haben, bei den, ich habe Townhalls, ich habe organisiert mit Hunderten von Mitarbeitern stundenlang über ihre Themen gesprochen. Das spürt man schon relativ schnell, wie tickt das Unternehmen. Und dann sofort dann auch die Kunden. Das ist eben der dritte Punkt, der unbedingt notwendig ist. Man muss die Fakten verstehen, man muss die Kultur verstehen und dann drittens muss man natürlich schon verstehen, in welche Richtung die Nachfrage sich bewegt. Wo geht es, wo geht die Reise hin, was will eigentlich unsere Kundschaft, wer ist zuerst mal unsere Kundschaft? Als ich zur Post kam, habe ich gedacht, ja, die Post natürlich, die Bevölkerung sind unsere Kunden, oder? Die Empfänger unserer Leistung ist die Bevölkerung. Unsere Kunden zum größten Teil, weit über 80%, 90% unseres Umsatzes, sind eigentlich die Schweizer Unternehmen. Wir sind ein Kanal für diese Unternehmen, damit sie ihre Kunden erreichen. Wir bringen eine Leistung, die von einem Unternehmen zu einer Privatperson. Aber unsere Beziehung ist eine B2B-Beziehung. Und von außen, ja, wenn man die Medien hört und die Berichte hört, und zwar, man hat den Eindruck, die Post ist hier, um den Brief zwischen Tante Olga und ihre Nichte zu transportieren. Ja, das ist leider so, dass das die Post vor 30, 40, 50 Jahren war. Die Post von heute ist nicht diese Aktivität, diese stellt vielleicht wenige prozentual unseren Umsatz. Was wir sind, ist, wir sind wirklich ein Wettbewerbsfaktor für die Unternehmen. Wir sind ein Kanal für diese Unternehmen, ihre Kundschaft zu erreichen. Wir sind ein Teil der Wertschöpfungsketten der Schweizer Wirtschaft.
Hast du, wenn du sagst, ich habe tatsächlich bei Kunden, bei Unternehmen, die getroffen, mich mit denen unterhalten, kannst du ein, zwei Beispiele nennen? Was hast du da mitgenommen? Was hast du für dich da gelernt?
Für mich ein großes Erkenntnis war, was ist der Unterschied zwischen ein einfaches Logistikunternehmen und die Post? Wieso gerade die Post? Und diesen allgemeinen Grundsatz der Grundversorgung und des Service Public, was bedeutet das konkret? Und ich habe es wirklich gespürt, vor allem bei Gesprächen mit Unternehmen aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen. Die Fähigkeit für ein kleines Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, Dienstleistungen zu haben, in hohe Qualität, unabhängig von der Standort dieses Unternehmens, in hohe Qualität und in guten Preis, keinen Nachteil zu haben gegenüber großen Unternehmen zum Beispiel. Die Fähigkeit zu haben, diese Dienstleistungen in eine sehr hohe Qualität überall zu haben. Ich habe Unternehmen getroffen vom Berner Oberland, die ihre Kundschaft aber weit, weit weg haben, zum Beispiel eine Druckerei. Und ja, die Möglichkeit für so ein Unternehmen dort vor Ort zu bleiben, ohne die Dienstleistung der Post, wäre signifikant geschmälert. Ich habe Kunden von Postlogistik, also Paketkunden, sogar wenige Dutzende von Kilometern weit weg von Zürich, die mir gesagt haben, wenn wir die Post nicht hätten, die Dienstleistung der Post, die mussten wir mit unserem Unternehmen nach Zürich ziehen, weil alle unsere Kunden sind in Zürich. Wir wären nie in der Lage, eine eigene Supply Chain aufzubauen für die letzte Meile. Und wir können hier bleiben, das war in Kanton Schaffhausen, wir können hier bleiben, nur weil die Post uns solche Dienstleistungen anbietet, mit so hoher Qualität und vor allem ohne uns einen Nachteil zu geben gegenüber den großen Unternehmen. Das heißt, wir sind ein echter Wettbewerbsvorteil für den kleinen und mittleren und gleichzeitig arbeiten wir sehr effizient mit den großen Kunden. Das macht einen großen Unterschied zwischen irgendeinem Logistiker, der sicher aus wirtschaftlichen Gründen sich zweimal überlegen würden, ob sie jemanden bedienen, der ganz oben im Tal ist oder vielleicht ganz speziell ein kleines Volumen hat, als jemand, der ganz, ganz große Volumen als Kunde vergibt.
Mal ganz ketzerisch gefragt, wäre es aber nicht lukrativer zu sagen, die Post zieht sich eher da raus und fokussiert sich auf jene Gebiete und auf jene Unternehmen, die wirklich große Mengen haben?
Ja, dann würde das ganze Daseinsberechtigung der Post nicht mehr hier sein. Ohne diese Grundversorgungsauftrag und diese Servicepublik, dann sind wir einfach mal ein logistisches Unternehmen, wie viele anderen. Natürlich kann man das machen, auch könnte jemand auf die Idee kommen, sowas zu machen. Aber dann ist den gesamten volkswirtschaftlichen Wert für die Schweiz viel, viel kleiner. Und da musste man sich fragen, ja, braucht das dann immer noch im bundesneuen Betrieb zu sein? Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Konsequenzen, aber ich glaube, das Land hat sich entschieden, ein Modell zu fahren, das sehr interessant ist. Wir sind gleichzeitig von der öffentlichen Hand in 100% in Besitz des Bundes, aber wir haben ein eigenwirtschaftliches Modell, wo wir die Grundversorgung selbst finanzieren müssen und mit Aktivitäten, die frei am Markt sind. Und den großen Teil unserer Umsätze ist auch so erwirtschaftet. Und das ist ein sehr virtuoses Modell, den wir für uns behalten wollen.
Okay. Du hast gerade angesprochen, dass die Strategie, dass das auch mit dem Eigner, sprich mit den Vertretern des Bundes, des Staates, das muss man mit denen auch diskutieren, muss man auch besprechen, damit die sagen, das ist in Ordnung, Attacke. Magst du vielleicht irgendwie verraten, so, was waren so die drei Themen, die drei Schwerpunkte, wo ihr am meisten darüber diskutiert habt?
Ich glaube, es ist es wird keine großen Überraschung sein, dass die Themen einerseits in Bezug auf die Schwerpunkte der Investitionen, die wir hier vorgesehen haben für die nächsten Jahre, sind. Das heißt, wir haben angekündigt, wir würden auch die Anbindung der Schweiz an benachbarten Nachbarländer, also Ausland, sicherstellen wollen. Und das steht natürlich schon die Frage im Raum, ja, wie viel und wie weit und nach welchen Kriterien, oder? Aber nochmal muss man sich vorstellen, mehr als ein Drittel, 35% alle Waren, die aus der Schweiz und in die Schweiz reinkommen, kommen von einem Umkreis von 400-500 Kilometern um die Schweiz herum. Unsere Wirtschaft hängt signifikant, massiv von diesem Kreis um die Schweiz, von diesen Ländern um die Schweiz herum ab. Und die Sicherstellung dieser Flüsse, die, wie wir vorher gesehen haben, gesprochen haben vom E-Commerce und das Ganze und die ganze Value Chains und Produktionsketten für Schweizer Unternehmen signifikant sind, ist eine wichtige Aufgabe, die wir erfüllen wollen. Also dieses Thema wurde gesprochen. Das zweite Thema ist natürlich das Thema der Investitionen in digitalen Kommunikationsservices. Wie stellen wir sicher, dass wir eben diese Überführung des Briefgeheimnisses im digitalen Zeitalter, wie stellen wir sicher, dass das passiert ohne eine Dienstleistung, die von zum Beispiel anderen Bundesländern schon angeboten werden, dass das keine Duplikation stattfindet? Oder wie stellen wir sicher, dass wir nicht eine wettbewerbsverzerrende Wirkung haben? In welche Bereiche genau müssen wir dann investieren? Und wir haben dort in dem Bereich wirklich nur Aktivitäten und Dienstleistungen im Fokus, wo den Wert von diesem Trust, also diese extrem wichtigen, vertrauenswürdigen Transport von Informationen, dass diesen vertrauenswürdigen Wort da wirklich zentral ist und geschätzt ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir nicht in solche Aktivitäten investieren. Also wir werden sicher nicht in Richtung einfach Telekom gehen oder in Richtung Social Media gehen. Das sind nicht die, obwohl alles digitale Kommunikationen sind. Wir suchen für uns die Nische, die wirklich mit sehr hochwertigen Trust-based Dienstleistungen zu tun hat. Das waren einige der Themen, die wir mit dem Eigner besprochen haben.
Du hattest mal beschrieben, dass mit die Art und Weise der Erarbeitung der Strategie, dass dazu unter anderem auch eine Truppe von jungen Wilden, werden sie zumindest postintern genannt, ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Sprachregelung ist, aber es war so die jungen Wilden, also Mitarbeitende aus allen Bereichen, die unter 40 Jahre sind, die einzubinden, um deren Perspektive zu haben hinsichtlich der neuen Strategie. Jetzt war es so, dass diese Mitarbeiter, die wurden seitens der Geschäftsleitung, die wurden benannt, gesagt so, hier Roberto, das sind meine Menschen, die ich in deine Truppe schicke. Erste Frage, warum brauchte es die? Und B, warum hast du es nicht geöffnet? Zu sagen, hier ist eine Ausschreibung, dürfen sich alle bewerben.
Gut, also erste Fragen, wir hatten einen bestimmten Zeitraum, wir hatten eine bestimmte Ambition, bis wann wir was machen wollen. Und wir haben einen Prozess aufgesetzt, der uns erlaubt, so einen ambitionierten Zeitplan auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, bis Dezember vor dem Verwaltungsrat eine Genehmigung zu kriegen. Wir hatten eigentlich 4-5 Monate zur Verfügung, nicht eine lange Zeit. Und meine Absicht war eigentlich nicht junge Wilden zu haben, sondern ganz konkret Kolleginnen und Kollegen, die genug Erfahrung in der Post hatten, dass sie relevante Aussagen machen konnten über die Aktivität und die Realität der Post. Also ich habe gesagt, es muss mindestens 4, 5, 6 Jahre Erfahrung im Unternehmen sein, aber gleichzeitig müssen sie 10 oder 20 Jahre vor sich haben, weil wir werden eine Strategie bilden, die mindestens für die nächsten 10, 15 Jahre einen Impact haben will. Und ich will, dass diese Kollegen wirklich daran denken, ich bilde etwas für die Zukunft, ich bilde Elder für die Zukunft. Das ist meine Zukunft, aber es ist auch die Zukunft der jüngeren Generation in der Schweiz. Und diesen Horizont von 10, 20 Jahren vor sich zu haben, ganz klar zu haben, nicht einfach so, vielleicht komme ich zu pensionieren zu dem Zeitpunkt, sondern ich bin voll in meiner Verantwortung mit dieser Strategie noch in 10 Jahren. Ich werde Teil davon sein, der das entwickelt hat. Das war eine Schlüsselentscheidung. Und sie sind nicht einfach dabei gewesen. Sie sind diejenigen, die das tatsächlich entwickelt haben. Also es waren diese Truppe von 40, die das gemacht hat. Jetzt, wieso eben nicht dann öffnen? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass eben der Prozess relativ zügig gehen musste, einerseits. Und auf der anderen Seite, es ist schlussendlich Verantwortung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung, diese Strategie zu entwickeln und dann zu Hand des Eigners zu präsentieren. Und wir hatten es so geplant, dass, und auch haben wir so gelebt, dass nach der Freigabe durch den Verwaltungsrat. Ab Januar haben wir dann die bestehende Strukturen Governance, das heißt auch die Top 100 und die Geschäftsleitenden verschiedenen Bereiche haben wir involviert für die nächste Stufe der Erarbeitung. Das heißt, es ging mehr darum, dass wir eine Ambition und eine Vision entwickeln bis in Dezember, die genug weit in die Zukunft schaut, dass es genug strukturell anders ist als das, was wir heute machen, um sicherzustellen, dass wir dann wirklich ein Modell haben, der in 10 Jahren noch gut funktioniert.
Du hattest schon einleitend gesagt, dass die Unternehmenskultur, dass die maßgeblich dafür sein wird, ob wir eigentlich diese Transformation schaffen. Und ich habe vorhin irgendwie dieses Beispiel mit dem Corporate Wahnsinn gebracht. Was wäre eigentlich dein Wunsch? Wie sollte das künftig laufen? Brauchen wir immer noch Meetings, um abzustimmen, mit wem wir uns noch abstimmen müssen?
Ein großes Unternehmen oder eine große Organisation wird immer in irgendeiner Form sowas gebrauchen. Die Frage ist nur, wie viel davon zuerst und dann auch wofür. Und das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir die Einheiten, die wir haben, agiler werden, dass diese Einheiten auch vielleicht in ihrer Verantwortung, in ihrem Wirkungsfeld auch freier sind als das, was sie vielleicht heute sind. Das ist mal das eine, das heißt kleineren Einheiten. Und ich möchte auf dem zurückkommen in einem Moment. Und auf der anderen Seite sicherstellen, dass es wirklich nur das koordiniert wird, wo es wirklich eine Koordination braucht. Und was das Erste angeht, ist, wir führen jetzt die zwei Bereiche Postmail und Postlogistik, also die Briefe und die Pakete zusammen. Aber wir führen sie nicht zusammen, indem wir eine große graue Suppe daraus machen, sondern wir stellen diese Aktivitäten zusammen, um sie neu aufzustellen in 6 Business Units und Das heißt, wir nehmen den ganzen Aktivität und schneiden es eigentlich in kleineren Einheiten, nicht in großen, und geben den verantwortlichen Teams für diese Business Units dann mehr Freiheit und volle Verantwortung über die P&Ls.
Ganz konkret, was dürfen wir beispielsweise künftig, was dürfen Sie beispielsweise künftig machen, was Sie heute nicht machen können?
Zuerst mal die Strukturen und die Art und Weise, wie wir die Märkte alloziert haben, ist viel klarer. Anstatt, und das heißt, wir haben ganz klar gesagt, wer wird sich mit der ganzen Cap und Mail und E-Commerce im Inland kümmern wird und dass wir eine einheitliche Führung geben, wer wird dasselbe für das Ausland machen, wer wird über die gute Logistik arbeiten, wer kümmert sich um die neue Branchenlösungen, also die Supply und Logistic Chains, Outsourcing aus bestimmten Aktivitäten, aus bestimmten Branchen der Wirtschaft. Wer kümmert sich um logistische Plattformen? Das heißt, wir haben zuerst mal ganz Klarheit geschaffen, welchen Teil ist wofür zuständig. Und das wird sehr viel eigentlich schon erlauben, was heute sehr viel Abstimmung braucht. Und das ist eine Komponente. Die zweite Komponente, die wichtig ist, ist, wir haben auch einige Elemente etwas näher an diese Bereiche und Entscheidungsträger gemacht. Und zwar wie? Indem wir gesagt haben, wir wollen Entwicklungsmöglichkeiten und Innovationsmöglichkeiten näher an der Märkte bringen, in dem Bereich drin, aber gleichzeitig die Bereiche für den Wachstum und den zukünftigen profitablen Wachstum verantwortlich zu machen. Das heißt, wir haben nicht auf der einen Seite nur die Idee, jetzt suchen wir nach was Neues und dann auf der anderen Seite Bereiche, die sich darum kümmern, EBIT zu produzieren und so viel wie möglich davon. Das heißt, die sind eher kostengetrieben und effizienzgetrieben, sondern wir haben jetzt Bereiche, die werden eine Wachstumsziel haben und profitables Wachstumsziel haben. Und Wachstum in unseren Bereichen wird nur dadurch geschaffen, wenn wir eigentlich innovative Lösungen am Markt bringen. Sie werden ein mittel- und längerfristige Wachstumsziele haben. Das ist eine ziemlich große Veränderung verglichen mit dem, was wir früher hatten.
Okay, also ich hab verstanden, dass mit Blick auf die neue Strategie, auf die neue Organisation, die Freiheiten oder das, was anders sein wird, darin besteht, dass die Organisation einerseits sehr viel stärker einfach, wie der Markt strukturiert ist, daran orientiert sein wird und gleichzeitig die Verantwortlichen, die für diese Märkte jeweils verantwortlich sind, die Beispiele hast du genannt, dass die selber auch schauen müssen, wie entwickle ich eigentlich meine Dienstleistungen, meine Angebote weiter oder entwickle neue, damit ich auf diesem Markt erfolgreich sein kann.
Das heißt, Sie werden die Ressourcen dafür haben. Und das ist das größte Abstimmungsproblem, das ständig vorhanden ist. Wer entscheidet über welche Ressourcen? Und dementsprechend, worauf konzentrieren Sie sich diese Ressourcen? Ja. Und die Entscheidung, sie näher an den Märkten zu bringen, sorgt dafür, dass es Klarheit gibt, solange natürlich diese Bereiche auch ein entsprechendes Mandat haben, zu wachsen und dementsprechend auch zu innovieren.
Hypothese, du wirst feststellen, dass diese Organisation, dass die funktioniert, wenn die entsprechenden Zielvorgaben hinsichtlich Umsatz, wenn die erreicht werden, richtig?
Meine Hypothese ist, dass diese Organisation funktionieren wird, wenn wir die kulturellen Voraussetzungen schaffen und das Verständnis schaffen, was wir gemeinsam müssen wir erreichen. Den Wachstumsmindset, hungrig nach Wachstum, nach Möglichkeiten, die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen oder besser noch zu antizipieren und Nachfrage zu schaffen durch bessere Lösungen, effizientere Lösungen, innovativere Lösungen, ist eigentlich die Voraussetzung, damit wir erfolgreich sind. Und wir müssen wirklich in diesem Sinne unsere Leadership-Teams auch entwickeln, damit wir eben hungrig nach Wachstum sind, profitables Wachstum, und nicht hungrig nach EBIT.
Hungrig nach Wachstum, nicht hungrig nach EBIT.
Profitables Wachstum. Wir, EBIT muss eine Konsequenz sein, unsere Fähigkeiten, die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen. Und es muss nicht nur aus Effizienzprogrammen auf der Kostbasis geschaffen werden. Aber das war sehr schwierig, so, bis dato natürlich auch zum Teil, weil die Bereiche, die sehr stark so resultatsproduzierend waren, waren auch gleichzeitig die Bereiche, die die größten Ressourcen zur Verfügung hatten, aber auch die wenigsten, am wenigsten Opportunitäten hatten, auf dem Markt zu wachsen. Der Gros unserer Aktivitäten waren in Finanzdienstleistungen, vom Postfinanz haben wir dort viel gekriegt im Resultat, und das war durch den Negativzinsenumfeld, den wir heute haben, verunmöglicht, und auf der anderen Seite im Mehlbereich. Und Mehl haben wir gesehen, kann nicht wachsen. Es wird nur in die andere Richtung gehen. Und von dem her, das war ein unmögliches Operating Model, um Wachstum zu sichern, um ein Massen-Mindset zu schaffen. Wir müssten die Karten ein bisschen drehen, damit es möglich ist, wieder in Richtung Wachstum zu gehen und die Ressourcen, die Kompetenzen, die Assets, die wir haben, dort zu allozieren, wo es Wachstum möglich ist.
Woran wirst du erkennen, dass dieser Wachstumshunger in der Kultur, in den Teams, in den Bereichen, in wie auch immer die dann heißen, wie wirst du feststellen, dass dieser Wachstumshunger da ist und dass es funktioniert?
Am Ende wird es darum gehen, dass wir über die nächste Strategieperiode die stetig zurückgehende Umsätze der Post auch verlangsamen können, stabilisieren und dann wieder in die andere Richtung drehen. Mit so einem großen Unternehmen und mit so großer Trendspeed bei der Post wird das tatsächlich 4-5 Jahre dauern, aber das ist natürlich schlussendlich der Schlüssel im Resultat drin. Auf der anderen Seite, man wird das sicher auch erkennen in der Geschwindigkeit, mit der wir unsere Innovation skalieren können und am Markt bringen können. Und das kann vielleicht Volumen bzw. Umsatz treibend sein, vielleicht am Anfang weniger profittreibend sein oder profitgenerierend sein. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Elemente, wir haben am Anfang darüber gesprochen, die Post ist sehr innovativ, hat sehr viel Innovation, sehr viel Kompetenzen, Technologie, aber das, was die Post nicht wahnsinnig gut gemacht hat, ist Skalierbarkeit. Und wir mit 7 Milliarden Umsatz und so viel Masse, die wir haben, wir brauchen skalierbare Innovationen. Und
dann ist quasi deine Hoffnung, dass dadurch, dass ich die einzelnen Bereiche habe, die P&L, also die Profit and Loss Verantwortung haben, dass ich, und mit ihrer Fokussierung auf den jeweiligen Markt, dass die Annahme ist, wenn sie die Freiheiten haben und wenn sie die Verantwortung haben, dass dort die Skalierung dann besser gelingt?
Ja, es hat ein bisschen mit dem zu tun, und zwar wir haben sehr viele, ich muss feststellen, wir haben sehr viele interessante, richtig gute Innovationen. Aber ich habe mich von Anfang an gefragt, ja, wieso die Post? Oder wieso sind wir the best owner? Wieso sind wir die best owner von dieser Innovation?
Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Was hast du da im Kopf?
Ja, ich meine, ich habe Sachen über IoTs zum Beispiel gesehen. Das ist ein typisches Beispiel, wo ich mich gefragt habe, okay, wir können so viel, aber wenn ich die Endkunden Dienstleistungen anschaue, wo ist das? Wie viel Umsatz machen wir dafür? Oder? Und das ist immer die Frage, oder? Die Innovation ist super, aber wieso sollten wir diese Innovation machen? Wir sollten diese Innovation machen, nur wenn wir eigentlich eine Skalierungsmöglichkeit haben, ein Asset haben, den uns erlaubt, diese Innovation besser, schneller am Markt zu bringen und es groß zu machen. Oder viele Leute in der Schweiz oder viele Unternehmen in der Schweiz davon profitieren lassen. Und das hat doch ein bisschen gefehlt bei der Post, wenn ich die Vergangenheit anschaue. Wir haben sehr viele interessante Innovationen, aber wie viel haben sie wirklich einen Impact gehabt auf unsere Kunden, hängt sehr stark davon ab, wer hat die Kunden. Es ist nicht schön, das so zu sagen, aber de facto ist so in einer Organisation. Diejenigen, die mit den großen Assets und den großen Ressourcen haben auch die Möglichkeit, die Skalierbarkeit zu beeinflussen. Und wenn sie nicht daran interessiert, diese Skalierbarkeit genug schnell zu schaffen, dann bleiben Innovationen halt Innovationen und nicht eigentlich Angebot am Markt.
Ich versuche mich jetzt gerade mal in die Lage zu versetzen, von Mitarbeitenden, die im Paketgeschäft unterwegs sind, oder jetzt im weitesten Sinne im Werbemarkt bei PostMail, also im Briefgeschäft. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die von dem Daily Business, also vom Alltag, dass ich schaue, dass ich neue Kunden gewinne, die Kunden, die ich habe, dass ich die betreue, dass das schon so viel Aufmerksamkeit, Energie und Zeit beansprucht, dass ich manchmal auch einfach nicht in der Lage bin, auch nicht wirklich die Ruhe und die Muße dafür habe, vielleicht auch nicht die Geduld unbedingt dafür habe, in neuen Angeboten, neuen Innovationen im weitesten Sinne, die Zeit zu lassen, damit sie ausreifen, um dann vielleicht skalierbar zu werden.
Ja, vielleicht. Also ich sage nicht, dass das die Lösung für alle unsere Herausforderung ist, aber der Trade-off ist zwischen einer Innovation, die vielleicht eher eben zentral und unabhängig gesteuert wird, dafür aber dann den Weg am Markt etwas langsamer findet, oder eine Innovation, die etwas dezentraler ist, näher an den Ressourcen und an den Kunden, aber vielleicht dann eine bisschen mehr Zeit braucht, um reifer zu werden. Also das ist halt den Trade-off, den man probieren muss. Und so wie wir es jetzt in der Strategie vorgesehen haben, das ist nicht so, dass plötzlich diese Innovation auf dem Niveau gesucht wird, der einzelnen Zusteller oder der einzelnen Aktivitäten lokal, aber auf Niveau der Bereich, der neue Bereiche, also Logistik-Service-Bereich, Kommunikations-Service-Bereich, Mobilität, das heißt eigentlich in relativ großen und hoch angesiedelt. Also der Unterschied ist praktisch fast nur zwischen, ob das auf Konzernebene stattfinden muss oder muss es in den großen Märkte, wo wir entschieden haben zu investieren.
Und die Entscheidung hast du getroffen, die soll in den Märkten stattfinden?
Die soll etwas mehr in den Märkten stattfinden, mit einigen Ausnahmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass von einer Methodik und einem Kompetenzstandpunkt, dass wir weiterhin auf Konzernebene das führen, also Unternehmensentwicklungsaktivitäten auf dem Niveau machen. Es gibt andere Aktivitäten, wie zum Beispiel unsere Venturing-Aktivitäten, die sollen eigentlich agnostik sein, was die Bereiche sind. Wir haben entschieden, in verschiedene Märkte zu investieren, und diese Venture sollte für alle diese Bereiche funktionieren. Auf der anderen Seite, wir haben ganz klar gesagt, es gibt eine Logistikwelt, das heißt die physische Welt, die muss sich auch digitalisieren, die muss auch ihre Lösungen entwickeln. Aber eben, es ist die Digitalisierung in der physischen Welt, der Logistik. Und dann gibt es eine Kommunikationsservices-Welt, und das ist der Transport von Informationen. Das ist eine pure digitale Welt. Und dort muss auch einiges entwickelt und innoviert werden. Und die sind wirklich zwei sehr unterschiedliche, dahinter stecken sehr, sehr unterschiedliche Businessmodelle dahinter. Signifikant unterschiedlich. Also die typischen Businessmodelle, die Innovation schaffen für in der physischen Welt, haben sehr wenig zu tun mit denen, die in der pur digitalen Welt leben. Und schlussendlich, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir nicht nur innovieren, sondern wir müssen Innovationen schaffen, die auch in ein Businessmodell umgewandelt werden können, die das skalierbar und am Markt Akzeptanz kriegt.
Haben wir, also du hattest jetzt gerade schon mal, du hattest es schon mal beschrieben, die Neuorganisation sieht vor, dass die Paketlogistik und dass die Postmail, also die Brieflogistik im weitesten Sinne, dass das eine neue Einheit wird, aber keine graue Soße, sondern dass das sehr viel mehr am Markt organisiert sein soll, sein wird. Es gibt einen weiteren Bereich Postnetz, also einfach unser Filialnetz, einfach unsere Nervenenden im Markt. Wir haben den Bereich Mobilität, also das neben den Postautos, den berühmten, weltweit berühmten gelben Bussen und neben den weiteren, sagen wir mal, neuen Mobilitätsangeboten, die da kommen werden. Das ist mal die neue Organisation und von der Strategie her einfach der Fokus einerseits Digitalisierung des physischen Geschäfts und Aufbau und Skalierung des digitalen Geschäfts, wo es darum geht, dass dieses Vertrauen, das, was die Post bisher geschafft hat, nämlich einen Briefumschlag sicher, vertraulich, ohne dass irgendjemand da reinschaut, von einem Ende zum anderen zu bringen, das in die digitale Welt zu überführen. In der Nutshell habe ich mal verstanden, das ist eigentlich das, wo es für die nächsten Jahre für uns hingeht. Und das Raison d'être, ein Ergebnis der neuen Strategiearbeit, ist, Zitat, wir bringen die Schweiz zusammen, jeden Tag seit 1849. Jetzt sehr ketzerisch gefragt, ohne diesen Jahreszusatz, könnte das nicht irgendwie die Swisscom und die SBB von sich auch behaupten?
Das schon, aber zusammen auch mit wir sind ein Motor für eine moderne Schweiz, da würde ich sagen, wir sind schon ein bisschen anders. Nein, das stimmt schon, also alle netzbasierten, infrastrukturbasierten haben ähnliche Perspektiven, was den Beitrag ist an ihrem Land oder an ihrer Volkswirtschaft, natürlich. Was, glaube ich, für uns relevant ist, dass wir eben die Fähigkeiten tatsächlich überall im Lande das zu machen, das heißt wirklich bis zum jeden Dorf, jeden kleinen Teil der Schweiz, wir sind überall präsent. Ich habe gerade heute eine Analyse gekriegt, wir kaufen Dienstleistungen in 1822 Gemeinden in der Schweiz. Wir sind praktisch in jeder einzelnen Gemeinde in der Schweiz, haben wir irgendeinen direkten Impact durch die Arbeit, die wir machen. Das können vielleicht die anderen Bundesteilenbetriebe auch nicht so gerade so sagen. Ich würde mal behaupten. Das heißt, wir sind wirklich ein sehr kapillarisch präsent Unternehmen. Und das heißt, wir bringen tatsächlich jeder in der Schweiz zusammen, die ganze Schweiz zusammen, von allen Ecken und von allen Regionen, aber auch von allen Schichten der Gesellschaft. Und zweitens eben diesen Anspruch zu haben, ein Motor für die moderne Schweiz oder die Schweizerische Post hat es wirklich immer geschafft, über Jahrzehnte den technologischen Wandel, die Entwicklungen voraus zu sein und eben eine sehr moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und das weiterzumachen für die Schweiz des 21. Jahrhunderts, das ist unser Anspruch.
Du hattest die Vision genannt als Motor der modernen Schweiz. Da siehst du wirklich die Schweizerische Post ja wirklich als Antreiber der Modernisierung, also wirklich allen anderen Unternehmen immer ein, zwei Schritte weiter voraus zu sein, oder?
Ich glaube, sehr oft kristallisieren Krisen die Realität und ziemlich gut. Und das, was gerade vor wenigen Wochen passiert ist in der Corona-Krise, ist für mich wirklich das beste Beispiel. Plötzlich riskierte das Land stillzustehen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die einzige Möglichkeit für die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, war, dass sie ihre Bedürfnisse über uns, über unsere Briefe, unsere Pakete, unsere Güter, Dienstleistungen zu Hause kriegen würden. Und wir sind tatsächlich, mit der Ausnahme de facto der Lebensmittel-Retailer, wir sind de facto der einzige Kanal, der dafür gesorgt hat, dass die Schweizer Unternehmen diese Endkunden erreichen konnten. Es sind Hunderte und Hunderte von Unternehmen, haben ihre Online-Verkaufskapazitäten erhöht, bis zu 40%. Das gesamte Volumen. Und während diese 8, 6 Wochen 8 Wochen ist fast alles über uns gelaufen. Also ja, wir sind tatsächlich ein Motor der Schweiz. Ohne die Schweizerische Post bewegt sich sehr wenig. Man merkt es natürlich im Alltag weniger, weil wir sind einfach halt einer Komponente, aber man kann sich das gut vorstellen. Wir haben 50.000 Mitarbeiter, die jeden Tag eine Leistung erbringen. Das ist einen ziemlich großen Anteil der Leistung, der Arbeitsplätze in der Schweiz. In einigen Regionen sind wir eigentlich der Arbeitgeber Nummer eins. Sicher nicht in den großen Ballungszentren, aber sobald man aus diesen Ballungszentren, aus diesen Städten rausgeht, werden wir sehr relevant. Das heißt, ja, ich glaube daran, dass wir ein echter Motor der Schweiz sind und sein werden.
Du hattest beschrieben, dass innerhalb der neuen Organisation, der neuen Strategie, wird jeder einzelnen Organisationseinheit mehr Verantwortung gegeben, P&L-Verantwortung geben. Innerhalb dieser neuen Organisation wird die Schweizerische Post eine Holding sein und innerhalb dessen gibt es dann die einzelnen AGs, Aktiengesellschaften. Die tragen P&L-Verantwortung. Jetzt vielleicht auch ein bisschen eine ketzerische Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen aus dem eigenen Hintergrund, dass eigentlich so eine ideale Vorlage und Vorarbeit, wenn man Teile davon in irgendeiner Art und Weise veräußern möchte, an die Börse bringen oder Ähnliches. Ist das irgendwie geplant?
Es ist Teil natürlich unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Post gegeben sind in jedem Moment. Und obwohl das nicht so geplant ist in der Form, dass du gefragt hast, es ist auch klar, dass wir sicherstellen müssen, dass die legalen Strukturen am besten angepasst werden an der operativen Strukturen, die wir haben und auf der Marktaufstellung, die wir haben. Die Schweizerische Post muss einheitlich führen. Das ist eine gesetzlich vorgegebene Vorgabe. Und die bewahren wir durch diese Strukturen, aber gleichzeitig geben wir diese Strukturen Klarheit, indem wir eine Übereinstimmung zwischen den legalen Strukturen und die operativen Strukturen schaffen. Das hilft auch unter anderem dazu, dass wir die Asset-Allokation viel, viel klarer machen können, die Verantwortlichkeiten klarer haben können für die Leadership dieser Einheiten. Und das kann nur zu schnellere, einfachere, weniger abzustimmenden Entscheidungen führen kann.
Du hast recht viel über die Unternehmenskultur schon erzählt und gesagt, was du dir vorstellst, wie die Post künftig mehr arbeiten soll, mehr am Markt orientiert, sehr viel mehr auf die, ja, wirklich die Kundenbrille aufsetzen, wirklich mehr verstehen, was braucht er, wohin entwickelt sich das Unternehmen und wie kann die Post Teil der Supply Chain, also ihrer Wertschöpfung, über Wertschöpfungskette werden. Jetzt ist es ja so, dass so eine Kultur, die entsteht ja nicht von allein. Man kann ein paar organisatorische Rahmenbedingungen geben, die sind jetzt da. Man kann ein Stück weit durch die Beschreibung oder durch die Definition der Ziele diese Kultur ein Stück weit prägen. Und ich glaube, so jeden Artikel, den man heutzutage über Unternehmenskultur liest, sagt nicht darüber hinaus, dass von zentraler Bedeutung ist, wie eigentlich die Führungskräfte, angefangen beim CEO und der Konzernleitung, wie sie diese neue Kultur leben und wie sie auch ein Stück weit einfordern. Wie wird das bei dir sein? Wie wirst du Vorbild sein für diese neue Kultur?
Also ich weiß nicht, ob ich mich selbst schon nach einem Jahr ändern muss. Oder besser vielleicht, ich bin schon von Anfang an mit dem Mindset reingekommen, den auch zum Teil für die Zukunft notwendig ist. Und ich versuche es im Alltag so zu leben, dass ich das als ja, ich, so Vorbild ist ein großes Wort, aber mindestens, dass ich realistisch und glaubhaft das im Alltag anwende. Für mich ist es ganz klar die Transparenz, die Offenheit, die Fähigkeit, sich die Fakten, aber auch den Kritiken und andere Perspektiven zu stellen, sind unter anderem sehr, sehr wichtigen Faktoren, damit wir diese Kultur entwickeln können. Das Unternehmen hat starke Prozessgene, die sind gut in der Logistik, die sind notwendig in der Logistik, sie sind unverzichtbar in der Logistik. Die müssen vervollständigt werden und vielleicht ein bisschen erweitert werden mit Elemente der Agilität, Elemente aber des Risikobereitschaft, Elemente der Offenheit und Transparenz und Austausch. Ich glaube, das ist sowieso notwendig im 21. Jahrhundert, einfach den Befehl, der von oben kommt und dann ausgeführt wird, wird sehr, sehr schwierig sein, durchzusetzen mit den neuen Generationen. Die Frage, ob so ein Befehl von oben jetzt sowieso die beste Methodik ist, um eine Entscheidung zu treffen, ist sowieso ein großes Fragezeichen. Man hat mir auch gesagt, dass wir die Strategie angefangen haben, ja, da nimmst du jetzt mal 40 Leute in einen Raum rein, da wird eine richtige Kakophonie entstehen. Ich glaube, die Strategie, die wir präsentiert haben, wurde sehr, sehr gut vom Markt, von der Medien, von der Behörden, von allen Stakeholdern wurde auch sehr gut entgegengenommen. Und ein Grund dafür ist, dass sie wirklich kohärent aufgebaut worden ist. Und diese Kohärenz ist tatsächlich von einem sehr großen Team entstanden. Also diesen Team hat sich austauschen können, hat sich debattieren können, hat auch sehr viele Ideen auf den Tisch bringen können. Es gibt vielleicht 30, 40 großen Stücke in dieser Strategie, wenn man in die Details reingeht. Das sind 30, 40 von mehreren hundert Ideen, die entwickelt worden sind. Und jeder hat auf den Tisch am Anfang was gelegt. Und dann hat man das ausdiskutiert. Man hat auch das Mögliche und das Unmögliche auseinandergenommen. Aber man muss ein bisschen das Unmögliche denken, bevor man auf das Mögliche sich konzentriert. Und,
was war das letzte Mal das Unmögliche, was du deiner Konzernleitung, dein Direct Report, wem auch immer, angeteasert hast und gesagt, hey,
Schon mal vom Prozess her, als wir angefangen haben im Sommer letztes Jahr und ich gesagt habe, ich habe den Zeitplan dieses Prozesses gezeigt und gesagt, im Dezember haben wir eine neue Strategie. Ich habe gesagt, in 3 Monaten hat es kein Mensch hier geschafft, also kannst du es gleich vergessen. Ne? Und schon mal vom Prozess her sich anders vorzustellen, wie man etwas konstruieren kann, der nicht rein sequenziell funktioniert, sondern dass aus der kollaborativen Arbeit mit Sprints gearbeitet, nicht einfach mal mit Abstimmungen, die sequenziell stattfinden. Viele, viele Elemente waren schon von Anfang an drin, die anders waren, vielleicht als das, was die Post in der Vergangenheit erlebt hat.
Vielleicht nochmal konkret mit die Frage. Du hast nur gesagt, dass wir ein Stück weit mehr Mut brauchen, mehr Freude zum Risiko, ein Stück weit mehr Freiheiten den anderen geben müssen. Wie wirst du das realisieren? Jetzt für dich in deinem eigenen Alltag. Wie wirst du es schaffen, dass die Leute in der Umgebung das auch wirklich machen?
Ja, es mag vielleicht counterintuitiv sein, aber eine der Sachen, die unbedingt notwendig ist, ist, dass wir lernen, auch zu scheitern, aber schnell zu scheitern. Und dass wir in der Lage sind, Unternehmensentscheidungen zu trennen von so personellen Entscheidungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird sehr oft, ich habe den Eindruck, dass sehr oft die Leute dasselbe machen mit, die Idee hat nicht funktioniert, also die Person ist nicht gut. Sie ist gescheitert. Und das ist eigentlich nicht so. Man muss sehr viele Ideen auch testen und schnell probieren, ob sie funktionieren und dann sie auch aus dem rauswerfen, wenn sie nicht gut sind. Das heißt bei weitem nicht, dass jemand nicht gut ist. Das heißt nur, dass diese Idee nicht gut war. Und diesen ein bisschen mehr Mut zu haben, diese zwei Sachen zu trennen und dafür den Leuten zu ermutigen, mehr zu probieren, schneller, aber auch ambitiöser die Sachen zu streichen und zu sagen, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht, wir waren falsch, falschen Hypothesen oder vielleicht falschen Timing, Burnport. Wichtig ist, es hat nicht funktioniert in der Zeit, die wir uns gegeben haben. Jetzt hören wir das auf und machen was anderes. Es ist schon sehr wichtig. Und in den Genen, das ist wirklich eine sehr nah an der Kultur und Kulturentwicklung. Und natürlich in einer operativen Umgebung, wo die Verlässlichkeit der Prozesse enorm wichtig ist, kann man sich sowas nicht erlauben. Man kann nicht testen und dann fehlen. Oder? Und das ist ein Teil der Kultur, den wir in der Ausführung behalten müssen, in der Fähigkeit, in den Dienstleistungen, die wir am Markt haben, zu behalten. Aber gleichzeitig dort, wo es um Entwicklung geht und Markt geht und weiter neue Produkte, neue Dienstleistungen geht, dort dagegen muss diese Einstellung, diese Kultur so schnell wie möglich reinkommen.
Ich würde mit einem Blick auf die Zeit versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Erstens, warum sollte ich mich, vielleicht der heute noch nicht bei der Post arbeitet, aber warum sollte ich mich für die Post als Arbeitgeberin entscheiden?
Die Post ist sehr innovativ und jung. Wenn man uns besucht, wir haben unglaubliche Kompetenzen, Fähigkeiten, sehr motivierte Teams treffen, die auch die Mittel haben, sehr interessante Projekte zu entwickeln. Und das ist mal eine. Aber das Zweite, was ich noch wichtiger finde, ist, dass man kann einen echten Beitrag leisten für unsere Volkswirtschaft, für unsere Wirtschaft. Man kann tatsächlich einen Unterschied machen. Und da finde ich die Kombination zwischen Innovationsfähigkeit, Relevanz für die Bevölkerung und Beitrag zur Schweiz, das ist eine schöne Kombination.
Zweite Frage, das ESPAS Lab, so wie es heute in dem heutigen Setting ist und die Innovationspart, das wandert organisatorisch neu in den Stab zu dir. Es gibt einen zentralen Stab im Bereich der Unternehmensentwicklung zusammen mit der Strategie, mit Corporate Social Responsibility zusammen. Mal Blick auf die Innovation, auf das ESPAS Lab, auf mich. Was erwartest du eigentlich von uns?
Ja, dass wir weiterhin die Fähigkeit haben, die Methodik, die Innovationen, die wir soweit in der jetzigen Konfiguration gemacht haben, dass wir weiterhin das in der ganzen Unternehmen reinbringen, aber gleichzeitig, dass wir viel, viel näher an den Markt kommen, dass wir vielleicht schaffen, die Ideen großzuziehen oder zu enablen, die aus den Bereichen rauskommen. Nicht anders als das, was wir jetzt gemacht haben, vielleicht etwas gezielter, aber de facto diesen Teil haben wir tatsächlich auf Niveau des Konzerns hochgezogen und dort behalten, weil wir der Meinung sind, dass das für alle relevant ist und dementsprechend, und es hat sehr viel Kompetenzen und Methodik auch drin, die unabhängig ist vom Markt und dementsprechend die Rolle darf weiterhin so gelebt werden, wie sie bis jetzt gelebt worden ist.
Cool, dann freue ich mich drauf. Zum Abschluss, wir haben am ESPAS Lab Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
Wir sind und wir werden weiterhin ein Motor für eine moderne Schweiz sein.
Wir sind und werden weiterhin ein Motor für die moderne Schweiz sein. Roberto Cirillo, vielen Dank.
Danke dir.